Ja, guten Morgen miteinander. Herzlich willkommen nach der Ferienzeit wieder. Da seid ihr ja alle wunderbar erholt und gestärkt, voller Tatkraft. Ja, und darum darf ich euch heute Morgen so eine richtig schwere Last auflegen. Ja. Es ist tatsächlich der Wunsch, es fällt mir auch nicht schwer, nicht einfach, über das Thema zu reden, weil es tatsächlich um eine schwere Last geht, um eine richtig schwere Last, die ich mit euch möchte teilen, aus dem Wort Gottes, und wo es eigentlich ein Anliegen ist, dass Gott uns die Last auflegt. Und in seinem Wort, in Gottes Wort, lesen wir ja auch, Gott legt uns eine Last auf. Das heisst mit anderen Worten, Gott legt uns eine Last auf. Nicht mehr, und manchmal stehen wir uns ja auch selber eine Last auflegen, wir uns selber, und manchmal stehen wir auch die anderen Last auflegen. Das ist ein anderes Thema. Aber eine Last, die Gott uns auflegt, und um diese Last geht es. Aber es geht ja dort hier zum Glück weiter. Aber Gott hilft uns auch, diese Last, die er uns auflegt, zu tragen. Und es geht um eine Nehemia. Und wir möchten miteinander, ich sage jetzt nicht, dass ich jeden Sonntag über Nehemia hier predige, aber so doch einfach als Reihe, eine neue Reihe, der Nehemia, es geht, wie er bewegt ist worden und wie aus einer Vision. Eine Vision ist immer eine Sache, oder? Wir reden viel über Visionen. Die Vision, und da sollte man Vision haben, und für alles sollte man Vision haben. Aber eine Vision, die zur Wirklichkeit wird, das sehen wir beim Nehemia. Und so eine von den Kernaussagen, und ich rede jetzt nicht von morgen, wo hier angefangen wird bauen, sondern um ganz etwas anderes. Kommt, lasst uns die Mauern der Stadt wieder aufbauen. Und das Erste, was wir sehen im Kapitel 1, von Vers 1 bis Kapitel 2, Vers 10, das werden wir heute Morgen miteinander anschauen, ist, wie tief bewegt der Nehemia war. Und letztendlich sehen wir dort hier ein paar ganz, ganz wichtige Eigenschaften von einem visionären Verantwortungsträger. Und ich hoffe, dass das unser Anliegen ist, dass wir im Reich Gottes als Kinder Gottes, als Gläubige, als Begabte durch den Heiligen Geist, als besonderes Volk, als Gemeinde Jesu, genau das sagen, wir wollen Verantwortungsträger sein, und zwar nicht so planlos, sondern visionäre Verantwortungsträger, die aber auch bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. In Nehemia 1, Vers 4 heißt es, als ich das hörte, setzte ich mich hin und weinte. Ich trauerte tagelang, fastete und betete. Das ist die Last, die der Nehemia hat bekommen, wo eigentlich alles angefangen ist, alles angefangen hat. Und letztendlich sehen wir in der Bibel, dass es oftmals mit einer schweren Last, mit einem schwierigen Auftrag, mit einer grossen Herausforderung angefangen hat, wo Menschen aufs Herz gelegt haben bekommen. Und nicht zuletzt natürlich und vor allem Jesus Christus, sondern der Auftrag hatte, auf die Erde zu kommen, geboren in einem Stall und nachher dort hier im Garten Gethsemane, wo er Blut schwitzt und die Last wirklich eigentlich nicht mehr tragen konnte, zusammenbricht unter dem Kreuz und doch bereit ist, den Weg zu gehen, eine schwere Last, nämlich die Last von der Sünde, von uns, von dir und mir, um die Lösung zu vollbringen, am Kreuz zu sterben und für uns aufzuverstehen. Aber hier geht es ja um eine andere Last. Man sieht ja manchmal so in den Filmen, oder? Vielleicht schaut man das irgendwo, da kommt die Polizei und hat eine schwere Nachricht, einen Todesfall zu melden, und dann wird es so gezeigt und gesagt, tut euch mal heransetzen. Und dann wissen wir, jetzt kommt eine schwere Nachricht. Wenn das jemand zu uns sagt, tut zuerst mal herhocken. Ja, weil man weiss, jetzt kommt eine ganz schwere Nachricht. Und beim Nehemia ist es so gewesen, er hat die Nachricht bekommen und er hat sich einfach gerade, es hat nicht zu Boden gehauen. Es hat nicht die Last, hat nicht zu Boden gedrückt. Ja, die hat ihn gezwungen, abzuhocken und dann zu brüllen, trauern, tagelang und fasten und beten. Und wenn ich jetzt so heute Morgen die Predigt halte, ich weiss, das würde sich niemand wünschen. Aber ich glaube, dass es tatsächlich ein Wunsch von Gott wäre, dass mir die Last von der, die hier die Rede ist, dass uns das genau so wieder zur Last wird. Dies ist der Bericht von Nehemia, dem Sohn von Hachalia, im 20. Regierungsjahr des Königs Artaxerxes von Persien im Monat Kislev, hielt ich mich in der königlichen Residenz Susa auf. Da besuchte mich Hanani, einer meiner Brüder, und mit ihm noch andere Männer aus Juda. Ich fragte sie, wie geht es den Juden, die aus der Verbannung heimgekehrt sind, und wie steht es um Jerusalem? Wir müssen geschwingen, ein bisschen in die Geschichte schauen, was ist der Hintergrund. Das ist hier ganz wichtig. Der Nehemia war der Mundschenk vom persischen König Artaxerxes. Das lesen wir hier. Und er hat sich gerade in der Winterresistenz aufgehalten in Susa. Und er ist der persische König. Er ist eigentlich der mächtigste Mann von der damaligen Zeit. Ein Weltreich. Und die der Aufenthaltsort hier, der ist etwa 1000 Kilometer von Jerusalem weg. Also weit weg davon. Und wir können davon ausgehen, dass der Nehemia gar noch nie in Jerusalem war. Das war ihm letztendlich eine fremde Stadt, wo er zum Minimum noch nie so gesehen hat, wie das aussieht. Und 140 Jahre bevor, dass jetzt eben das hier passiert, 140 Jahre vorher ist etwas passiert. Und zwar, das Volk Israel hat nicht nach den Weisungen von Gott gelebt und es ist ein Gericht über das Volk Israel gekommen. Es ist eine Deportationswelle nach dem anderen durch das Babylonische Reich, nicht das Persische Reich, sondern das Babylonische Reich. Nebukadnezar ist über das Land gekommen. Gott hat es so vorausgesagt und sie sind deportiert worden. Rausgeführt worden und Jerusalem ist zerstört worden und der Tempel ist zerstört worden. Es ist letztendlich eine furchtbare Zeit gewesen. 70 Jahre später, das hat auch in den Propheten ist das vorausgesagt, hat der Nachfolger von Nebukadnezar einen Erlass gegeben, den Kyros, und hat nachher gesagt, ja, es dürfen wieder ein Teil zurück von den Juden. 50.000 ungefähr sind dann zurückgekehrt, haben angefangen, den Tempel aufzubauen. Unter anderem war auch der Ezra mit dabei, dort hier dabei gewesen, aus dem babylonischen Gefangenschaftsbuch. Ezra kennen wir ja und hat nachher angefangen, den Tempeldienst wieder zu warnen. So in einem gewissen Sinn hat es angefangen, wieder langsam leben in diesem Jerusalem, in diesem Judäa. Nach jahrzehntelangem Sichtum. Aber es ist noch lang nicht alles gut gewesen. Nein, es ist ein furchtbarer Zustand gewesen. Die umliegenden Völker, die sich dort hier auch angesiedelt haben, in Judäa, in all diesen Jahren, die haben den Juden, die zurückkehrt sind, das Leben zur Hölle gemacht. Sie haben es ihnen wirklich ganz, ganz schwer gemacht. Und sie haben sie immer wieder verleumdet. Und jetzt also, es ist 140 Jahre später, es hat verschiedene Rückkehrwellen gegeben. Der Nehemia bekommt Besuch, der noch nie Jerusalem gesehen hat, von seinem Bruder, vom Hanani und noch sonst anderen Leuten. Und er hat eine erfolgreiche Karriere gemacht am persischen Hof. Mundschenk, würden wir heute sagen, Mundschenk, so ein bisschen der König bedienen, das ist nicht sehr erstrebenswert, hä? So ein bisschen Diener sein, oder? Aber das war eine Vorzugsstellung, das war eine Top-Vertrauensposition. Also wer Mundschenk geworden ist, der musste 100%iges Vertrauen haben vom König. Und er ist auch ununterbrochen immer wieder vor dem König in Erscheinung getreten, hat also Begegnungen gehabt mit dem König und mit der Königin und mit allem, was Rang und Namen hat. Das heisst mit anderen Worten, das Erste, was wir sehen, wir reden über Eigenschaften von einem visionären Verantwortungsträger. Er ist vertrauenswürdig im Alltag in der Fremde. Das ist ja nicht sein Land gewesen. Das ist ja nicht seine Heimat gewesen, letztendlich. Nein, es ist die Fremde gewesen. Und in einem anderen Prophet lesen wir, suchet der Stadt Bestes, dahin ihr weggeführt wurdet. Suchet der Stadt Bestes. Und genau das muss der Nehemia prägt haben. Und ich bin überzeugt, er hat in dieser Fremde für die Leute und für den König gebetet. Und er ist absolut vertrauenswürdig gewesen. Er ist loyal gewesen. Er ist treu gewesen. Er ist aufgefallen durch seine Freundlichkeit. Das werden wir noch sehen. Er ist aufgefallen durch sein fleissiges Verhalten, durch seine Pünktlichkeit, durch sein willige Dienen. Einfache Aufgaben wahrzunehmen. Über all das ist er aufgefallen. Sonst ist er niemals in diese Position gekommen. Wenn er so einer gewesen wäre, so Fari-Lari, ja, spielt nicht so eine Rolle, wenn das ich komme, das wäre ihm gar nicht gut. Er wäre nie in diese Position gekommen. Er ist zuverlässig gewesen, er ist vertrauenswürdig gewesen und das hat ihn ausgezeichnet. Und genau das ist es auch. Und das sehen wir eigentlich immer wieder, wenn Gott Menschen berufen hat. Auch Könige im Alten Testament, da sehen wir, dass es Leute waren, die sind zuerst mal im banalen Alltag, in einfach den einfachsten Aufgaben treu waren und haben nicht immer den Eindruck gehabt, ja, das ist zu wenig wichtig, ja, das ist jetzt also, pff, ob ich jetzt hier erscheine oder nicht erscheine, ob ich jetzt das gut mache oder nicht gut. Nein, sondern es waren treu im Alltag. Und was uns auffällt, ist, er war verankert in Gott und verbunden mit Gottes Volk. Das heisst, er hat Geschichte gekannt. Jetzt ist die Frage, woher hat er die Geschichte gekannt? Ja, ich denke, er war geprägt von seinen Eltern und von Menschen um ihn herum. Und die haben ihm eins klar gemacht. Israel und Jerusalem, das ist das Volk Gottes. Israel ist das Volk Gottes, wo Gott einen Bund mit ihnen geschlossen hat. Wir sind ein auserwähltes Volk. Wir sind ein besonderes Volk. Wir sind ein Volk, wo Gott durchs Rote Meer durchgeführt hat, durchs Meer geteilt hat, wo uns durch die Wüste geführt hat, wo uns das Land gegeben hat. Wir sind das Volk, wo Gott einen ewigen Bund geschlossen hat. Wir sollen ein Segen sein, wir sollen gesegnet werden und wir sollen ein Segen sein. Nicht nur wir sollen gesegnet sein, sondern wir sollen ein Segen sein, und zwar für alle Zeit. Und das hat sich eingeprägt bei dem Nehemia. Geschichte und Wurzeln. Und darum ist es so wichtig für uns heute, auch für unsere Kinder, die jetzt in der Sonntagsschule sind, dass sie Geschichte mitbekommen. Wer sind wir heute? Wir sind auserwählt. Wir sind ein besonderes Volk. Die Gemeinde Jesu ist ein besonderes Volk. Ist auserwählt. Jesus Christus hat sein Leben gegeben. Er hat zahlt für unsere Schuld. Und er hat uns begabt mit dem Heiligen Geist, wie wir es vorhin gehört haben von Johannes, dass wir in Gott und Gott in uns ist, durch den Heiligen Geist. Und dass wir eine Liebe und eine Sehnsucht haben, wie der Nehemia zum seinem Volk und zu seiner Stadt. Ein Sehnsuchtsort, das Jerusalem, ob schon er noch nie dort war. Und das muss und das kann nicht anders erklärt werden, weder dass er gewusst hat, dass das Jerusalem, das ist ganz, ganz eine spezielle Stadt. Das ist ein spezieller Ort. Und wir müssen ja sehen, oder wir dürfen sehen, wir kennen ja alle noch den Song von Bonnie M. in Englisch, was eben heisst, und das ist ja nichts anderes als der Psalm 137, an den Flüssen von Babylon saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten, an die Weiden dort, also in Babylon, hängten wir unsere Zittern. Und dann heisst es hier, und sie haben von uns verlangt, dass wir jetzt in der Fremde in Babylon die Lieder würden singen von Zion, von Jerusalem. Wie können wir in einem fremden Land die Lieder des Herrn anstimmen? Wenn ich dich jemals vergesse, o Jerusalem, soll meine rechte Hand gelähmt werden. Das ist der Geist gewesen, wo in den Juden, in der Verbannung war. Das ist das Brennen gewesen. Das ist die Last gewesen, die sie auf dem Herz hatten, wo der Nehemia auf seinem Herz hatte. In 5. Mose 12 wird uns ja gesagt und beschrieben, dass der Ort, wo der Tempel stehen soll, ein entscheidend wichtiger Ort ist. Ja, wo Gott selber wird und will wohnen. Gott wohnt im Tempel in Jerusalem. Und das ist der Ort, wo er soll und will anbetet werden. Und jetzt sehen wir bei dem Nehemia, jetzt kommen seine Verwandten und wir sehen die Fokussierung von einem visionären Verantwortungsträger. Oder, wir müssen uns vorstellen, die Stellung, die er hatte, und auch der Wohnort, den er hatte, in welchem Klientel er sich aufgehalten hat, das ist höchste Ebene gesehen. Und jetzt würden wir warten, wenn er Besuch bekommt von seinem Bruder und von anderen Leuten, vielleicht andere Verwandte oder Bekannte, ja, dass er zuerst mal sagt, hey, kommt mal, schaut mal meine Wohnung an. Schaut mal, wow, und ich habe da sogar ein eigenes Bad. Und ich habe meine Bediensteten, die mir helfen. Und da sind meine Luxusschlitten, wow, nicht ein Bentley oder so, sondern wahrscheinlich ein Ross. Aber einfach in jedem Fall, dass er einfach das gezeigt hat, was, und hey, und erzählt, in was für eine Vorzugstellung er kann schaffen. Und ich habe den König und den schon gelernt kennen. Und ich bin jeden Tag vor dem Artaxerxes. Und er vertraut mir. Und, ja, Alter, so richtig. Hey, haben wir nicht einen guten Gott, der uns so viel Gutes gibt? Nein, jetzt ist interessant. Die erste Frage, das steht hier, wo er stellt, wie geht's den Juden? Und wie steht's um Jerusalem? Den Juden, die heimgekehrt sind? Und wie steht's denn um Jerusalem? Zions Stadt. In erster Linie ist er interessiert am Volk Gottes, an seinem Volk, an dieser Stadt, die er noch nie gesehen hat. Noch nie, ich sage es noch einmal. Er war noch nie dort. Aber er hat ein Brennen, er hat eine Last dafür. Und dann erzählen ihm die Leute, seine Brüder. Ich bin übrigens überzeugt, es geht nicht so sehr um die Stadt selber, sondern eben, weil er weiss, das ist der Wohnort von unserem Gott, vom allmächtigen Gott, vom einzigen Gott. Es gibt nur einen Gott. Und vom einzigen Gott. Und das ist sein Wohnort. Und dort soll er angebetet werden. So hat er es festgelegt. Und dann fragt er, und wie geht es jetzt? Wie geht es? Wie steht es? Dort hier. Und dann sehen wir etwas. Er ist belastungswillig. Sei mir belastungswillig. Hei mir heute Morgen eine Sehnsucht, ja, ich bin bereit, mir eine Last, eine schwere Last aufzuladen. Und wenn wir das sehen, dann sind wir auch dran gefeig, weil Gott wird nie uns eine Last auflegen, wenn er uns nicht auch würde helfen, die Last zu tragen. Wir müssen also nicht Angst haben, dass wir unter dieser Last kaputt gehen. Und zuerst mal ist er bereit, die herausfordernde Nachricht anzunehmen. Sind wir bereit, herausfordernde Nachrichten und Situationen anzunehmen? Sie berichteten die zurückgekehrten Leiden bittere Not. Man beschimpft sie. Von der Stadtmauer Jerusalem sind nur noch Trümmer übrig und die Tore liegen in Schutt und Asche. Es ist verbrannt, es liegt aus in Schutt und Asche. Und die kleine Schar, die zurückgekehrt ist, das sind so richtig verachtete Leute. Die werden nicht hoch angesehen dort hier. Nein, im Gegenteil. Über die spottet man und die tut man auch noch verleumden, von da bis hinten rum. Und wir beschimpfen sie und wir machen das Leben schwer. Jetzt können wir uns sagen, ja, wenn er das gehört hat, ja, da fängt er an zu brüllen und muss sich herhocken und trauert tagelang und fastet. Das heisst, er verzichtet auf all das feine Essen, das dort hier aufgetischt wurde, das er auch hatte, und betet und betet. Die Last ist oder hat ihn so tief betroffen. Ja, wieso? Stadtmauer. Stadtmauer. Ja, wir haben heute nicht mehr so die Stadtmauer. Mal ja, in der Nordstadt gibt es noch so ein bisschen Stadtmauer, aber die haben eigentlich keine Bedeutung mehr. Wir können das gar nicht so verstehen. Aber in der damaligen Zeit war das anders gewesen. Wenn eine Stadtmauer nicht mehr da war, dann war sie einfach ausgesetzt gewesen, den Bandinnen und den Plünderern, die einfach eingefallen sind und sich wieder genommen haben, was sie haben wollen, und zerstört haben, was sie haben wollen. Umherziehende Gruppen. Es war einfach der Spielball von den Finden, ohne Schutz. Und in Sprüche 25 steht, wie eine Stadt mit niedergerissenen Mauern, so ist ein Mann, der seinen Geist nicht beherrschen kann. Und so ist ein Mann ohne Selbstbeherrschung. Da ist jeder heranziehende oder vorbeiziehende Versuchungen ausgesetzt, allen Einfluss einfach willenlos ausgesetzt, ist einfach der Spielball von dem, was gerade los ist. Und genau so ist eine Stadt damals gewesen, ohne die Stadtmauern. Und dann brüllt er, hockt sich her und betet und trägt Leid, tagelang. Und das ist nicht ein persönlicher Verlust gewesen, dass man ihm gesagt hat, du, deine AHV wird gekürzt. Dein Auto im Fall, das hat einen riesen Kratzer bekommen. Dein Vermögen, das du angelegt hast, das wird jetzt demnächst entwertet werden. Das Ferienplätzchen im Herbst, das ist dummerweise schon vergeben. Oder, sondern es ist ganz etwas anderes. Es geht hier darum, die Nachricht betrifft seine Stadt. Und er ist tief bewegt und erschüttert von dem, was Gott bewegt. Dort, wo Gottes Ehre soll sichtbar sein. Schutzlos und gespött und den Finden ausgeliefert. Und wir wissen alle, es geht nicht mehr in heutiger Zeit, jetzt, nicht um Jerusalem, sondern es geht um Gemeinde Jesu. Es geht um Gemeinde Jesu, wo Jesus oder der Petrus sagt, Jesus ist der Eckstein geworden. Und wir, wenn wir zum Glauben an Jesus kommen, wir werden eingesetzt in das Bauwerk, in das Tempel Gottes, wo Gottes Ehre soll wohnen, wo er soll verherrlicht und angebetet werden, wo seine Ehre soll ausgetragen werden, dort, wo sie sagen, reinfließt und sie sagen auch soll rausfließen. Das ist Gemeinde. Und in Epheser 3 sagt Paulus, jetzt, nicht mehr unter Jerusalem, sondern unter den Heiden, unter den Christen in Emmetal, unter der FWG Summiswald, jetzt sollen alle Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde in Summiswald und vielen anderen auf der ganzen Welt die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Ja, das ist das Ziel von Gott. Und das ist Gottes Last. Wir sind ein besonderes Volk. Und das müssen wir wieder neu erkennen. Gott hat uns erwählt und erkauft. Nicht in dem, wie es im Alten Testament für Israel heisst. Gott hat Völkergeschichte um Israel geschrieben und hat Völker geopfert. Nein, wir wissen, Jesus Christus, der Sohn Gottes, hat die ganze Herrlichkeit verloren. Ist am Kreuz gestorben und hat uns erkauft. Wir sind ein besonderes Volk. Und dann sagt uns die Bibel, und wenn wir das erkannt haben und angenommen haben, dann wohnt Gott in uns. Wir sind ein Tempel Gottes. Wir sind der Ort, wo er Gottes wohnt. Und die Gemeinde hier ist der Ort, wo er Gottes wohnt, wo sein Licht soll ausgestrahlt werden in die dunkle Welt hinein. Dann ist die Frage, ja, was ist denn heute? Welche Mauer oder wie steht's denn um die Gemeinde Jesu, um die Kirche in Europa? Wie steht's denn um die Gemeinde Jesu in der Schweiz? Wie steht's denn ums Glaubensleben? In der Schweiz sind viele Sachen und in Europa, wir wissen es aus der Kirchengeschichte, Erweckungsbewegungen geworden. Und viel Sagen ist ausgegangen und die Reformation und einfach so viele gute Sachen, können wir jetzt gar nicht drüber reden. So vieles ist passiert und es hat volle Kirchen gegeben und es hat Haufen Menschen gegeben, die zum Glauben gekommen sind. Wie sieht's denn heute aus? Wie sieht's denn heute aus? Wenn es hochkommt, dann sind 97%, oder ich muss es anders sagen, wenn es hochkommt, sind 3% wiedergeborene Christen in unserem Land. 3% wiedergeborene Christen. Wenn wir die Bibel ernst nehmen, sind das 3%, die für die Ewigkeit gerettet sind. 97%. Was ist denn mit den 97%? Was ist mit den 97%? Was sagt die Bibel dazu? Redet sie nicht davon, dass ein Mensch, der Jesus nicht annimmt, ins Gericht kommt und dann eben in die Verdammnis. Wir wohnen in einem Land, ich habe es gestern noch einmal nachgelesen, wo die Abtreibungszahlen wieder zunehmen. Seit dem Jahr 2023 nehmen sie wieder markant zu. Pro Jahr in der Schweiz, ich rede jetzt nur von der Schweiz, 12.000 Kinder pro Jahr. 12.000 Kinder. Das ist so ein Kleinstädtchen. Sarne und die umliegenden Ortschaften habe ich mir so vorgestellt. Einfach so abgetrieben, abgesogen zumeist. Wir leben in einem Land, wo das meist gesprochene Gebet ist, Gott verdamme. Das meist gesprochene Gebet. Und ich frage mich für mich, was oder bewegt mir das noch? Ich mag mich erinnern, ich bin noch nicht bekehrt gewesen. Aber ich hatte eine Last für meine Tante, die nicht gläubig war. Und ich mag mich erinnern als Kind, ich bin noch nicht, ich war nicht bewusst bekehrt. Ich habe brüllt, echt brüllt, weil ich irgendwie gewusst habe, die geht verloren. Und ich habe für sie gebetet und ich habe brüllt. Oftmals zu oben habe ich gebetet für die verlorene Tante. Herr, tu sie du retten, schenk ihr die Erkenntnis. Die Last, und ich frage mich, wo ist die Last heute bei mir? Ich muss bei mir anfangen. Ich will hier nicht kommen, Moral predigen, sondern bei mir anfangen. Wo ist die Last? Lassen wir uns wieder die Last auflegen. Und ich glaube, das Kennzeichen, so der Barometer oder der Thermometer, wo das unsere Last ist, den sehen wir in unserem Gebetsleben. Wir sehen es in unserem Gebetsleben, wir können das mal prüfen. Für was beten wir? Was ist auf unserer Gebetsliste zuoberst? Für was beten wir so ein am meisten? Welches sind unsere Hauptanliegen? Und ich wünsche mir wieder, auch in den Gebetsleben, dass unsere Hauptanliegen sind und dass wir ringen darum, dass Menschen gerettet werden für Jesus Christus. Dass sie die Wahrheit erkennen. Das ist der Wunsch Gottes. Und Jesus hat brüllt über Jerusalem, weil er gesehen hat, sie sind verloren wie Schaf ohne Hirte. Und auch in unseren Gemeinden, wir machen uns so viele Gedanken über so viele Banalitäten. Und wir reden über dies und jenes und ach. Und manchmal könnte ich verzweifeln. Aber auch bei mir. Bei mir. Unser Hauptanliegen, unser Hauptauftrag, unsere Hauptlast ist, dass wir beten für Menschen, dass sie gerettet werden. Und dann sehen wir etwas demütig, betet er, bekennend. Bekennend. Und er stellt sich unter die Schuld unter. Und er sagt mehrmals, du Großer, oder ach Herr, du Gott des Himmels, du Großer, ehrfurchtsgebietender Gott, du hältst deinen Bund, ja, du stehst zu dem, was du gesagt hast. Du wirst Menschen rufen, das sind nicht mehr, es ist der Heiligkeit. Du stehst zu dem, verschließe deine Augen und Ohren nicht, du bist unser Herr. Das, was wir vorher in dem letzten Lied gesungen haben, dass Gott letztendlich der ist, der hilft, der eingreifen kann, der den Zeitpunkt auch bestimmen kann, wenn er wieder Erweckung schenkt. Auch weil ich in unseren persönlichen Problemen, wir sind nicht Mundschenk von einem Xerxes oder so. Und Gott will auch in unserem Leben so einen göttlichen Zeitpunkt, als die Zeit erfüllt war. Lesen wir in der Bibel immer wieder. Das ist der Kairos Gottes, wo nämlich jetzt erfolgt, wo er so betet. Demütig, ich bekenne dir, dass wir, er nimmt sich mit drunter, dass unser Land sündigt, dass unser Land gottlos ist worden, dass wir nicht mehr nach Gott fragen, dass die Kirche sich gelehrt haben. Ja, dass die Kirche völlig leer sind. Und da, wo man noch versucht, irgendwie mit einem, lesen wir Kränzli oder irgendetwas, Leute wenigstens noch für bestimmte Anlässe herzubekommen. Das ist jetzt so eine Not. Ich habe mit Kündigungsgerät, mit dem Motor, sage ich Gottes dir, wir müssen sättige Anlässe machen, dass wir vielleicht 3, 4, 5 Aussenstände erreichen können. Und wir beten und wir wünschen uns, dass sättige Sachen nicht mehr nötig sind. Dass die Leute kommen und dass wir eine Arena, eine Schugarena füllen mit Menschen, die einfach nur kommen, weil sie das Wort Gottes hören. Und wir bekennen dir, dass wir gegen dich gesündigt haben. Ach Herr, sie gehören ja trotzdem dir. Die Menschen, jeder einzelne Mensch, ist von Gott geschaffen, geliebt. Sie sind dein Volk. Und deine Macht und deine Stärke. Es gibt keine aussichtslosen Situationen. Es gibt keinen Punkt, wo Gott nicht eingreifen könnte. Es gibt keinen Mensch, der so verbohrt und so gottlos ist, dass Gott ihn nicht berühren könnte. Es gibt es nicht. Und auch die Schweiz, wenn wir noch so sehr denken, das ist eine gottlose Gesellschaft und Europa. Es ist nicht unmöglich, dass Gott helfen kann und eingreifen. Bitte hilf mir, dass ich ein offenes Ohr beim König finde. Bitte hilf uns, dass wir offene Türen haben. Offene Ohren haben. Und er ist handlungsbereit. Anstatt Resignation, er könnte ja resignieren und könnte sagen, weisst was, ich habe es ja gut hier, 1000 Kilometer entfernt. Ich habe ja mein Pösterli. Ich habe meine gute Stelle. Ich habe eine schöne Wohnung. Mir geht es ja gut. Ja, nicht das riskieren. Er ist nicht frustriert. Er hat eine Vision und eine Motivation. Wenn ich meinen König vorspreche, dann hilf mir. Und dann ist er eine ganz, ganz hohe Dienst, Risiko und Opferbereitschaft. Ist er bereit, das einzugehen? Nämlich, es fällt dem König auf, dass der Nehemia traurig ist. Dass der so bedrückt rumläuft. Und das ist nicht gegangen, der damalige Zeit, wie man das sieht. An einem Königshof von einem Weltherrscher, da musste Prunk, Reichtum, Schönheit und Freude herrschen. Und auf keinen Fall Bedrückung. Mit dem hat sich der König nicht abgeben. Nein, im Gegenteil, er hat Leute gebraucht, die ihn unterhalten haben und fröhlich gemacht haben. Und jetzt ist er zurück. Und darum ist er nicht als Erstes, wie wir vielleicht denken müssten, der König nimmt Notiz von mir. Er fragt nämlich, weil er sich das nicht gewöhnt ist, vom Nehemia, wieso bist du so traurig? Er sagt nicht, der König nimmt Notiz von mir, wie es mir geht, oder? Nein, das ist ihm, um das geht es nicht. Ich erschrak heftig, also das Gegenteil. Und er sagt, wie könnte ich glücklich und fröhlich sein, wenn die Stadt von meinen Vorfahren begraben ist und zerstört ist. Und einerseits nimmt er hier zweifaches Risiko auf sich, in dem, dass nämlich so ein bedrückter Typ vom Dienst hätte suspendiert werden können. Und er wäre all seine Ämter und seine Vorzugsstellung los. Das sagt aber, es geht hier um viel mehr. Er sagt ja, ich möchte die Stadt Jerusalem aufbauen. Auf zeitlichen Gründen kann ich jetzt euch den Stell aus Epheser 4 lesen. Epheser 4. Das ist furchtbar, was die Leute finden von den Juden, ein persischer König Artaxerxes gesagt hat, dort hier ist das beschrieben, was für furchtbare Leute, dass das sie in Jerusalem, die Juden, die wollen die nur ausnehmen, die wollen die Stadtmauern nur aufbauen und nachher werden sie dir die Steuern nicht mehr abgeben und. Und sie haben so richtig durch den Dreck gezogen. Und jetzt kommt der Nehemia und sagt, schau, die Befehl, den du dort hier gegeben hast, dass man das nicht mehr aufteilt, das ist nicht ein guter Befehl. Wow! Deine Politik, die du hier gemacht hast, basiert auf Lügen, das ist nicht eine gute Politik. Ich möchte Jerusalem aufbauen. Und der König hat können sagen, und das hat ihm ganz gut können passieren, weisst du was, Nehemia, die machen ihm gerade den Kopf kürzer, du bist auch einer von diesen Aufrührern. Er ist vertrauenswürdig und geduldig. Ohne Macherhektik kann er warten. Nämlich 4 Monate lang ist er in diesem Zustand bettet. Er braucht also die Wartezeit, nicht als sinnlose Wartezeit. Und wir wollen auch die Wartezeit, bis er wegkommt oder bis Jesus Christus wiederkommt, nutzen. Und er nutzt die Zeit hier zum Gebet. Ich flehte zu Gott des Himmels. Ich flehte zum Gott des Himmels. Das war ein Stossgebet, das war lang vorbereitet, wo der König ihn fragt, was möchtest du? Was möchtest du? Da fragte mich der König, warum bittest du? Ich möchte die Stadt wieder aufbauen. Und dann sehe ich mir, er hat sich nicht nur Gedanken darüber gemacht, sondern in seinen Gedanken, da bin ich überzeugt, dass das, was jetzt hier kommt, das ist lang über die Monate hinweg vorbereitet. Hey, ich brauche zur Umsetzung von dem Zeit, Reisebewilligung, Baubewilligung, Bauplan. Gib mir bitte Briefe, Provinzstatthalter, dass ich durchreise, dass ich durchreise nach Juda. Und ich bitte dich um ein Schreiben, Verwalter von den königlichen Wäldern dort hier, dass ich Holz holen kann für den Aufbau von diesen Mauern und von diesen Toren. Er hat genau gewusst, was er will. Schaut, wir werden bewegt von Gottes Wort und von seiner Erlösungstat. Wir sind ein besonderes Volk. Wir sind ein besonderes Volk. Ist uns das bewusst? Wir sind erlöst und auserwählt. Wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Wir werden antrieben vom Geist, von der Liebe Gottes, nicht von der Selbstliebe. Und darum ist die Frage, bin ich fokussiert von dem, was Gottes Herz gebrochen hat? Was ihn bewegt? Also die vielen Menschen sagen, jammer ihn. Wörtlich heisst es hier, von Griechisch übersetzt, drehte es ihm das Herz im Leibe um. Denn sie hatten große Sorgen und wussten nicht, was sie, wenn sie um Hilfe bitten konnten. Sie waren wie Schafe ohne Hirten. Deshalb sagt er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß. Aber es sind nicht genügend Arbeiter. Bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter schickt in seine Ernte. Und zum Schluss das Zitat, das ich gelesen habe. Wer in Breite und Höhe wachsen will, als Verantwortungsträger, als visionärer Verantwortungsträger, wer in die Breite und in die Höhe wachsen will, muss zuerst tiefe Wurzeln schlagen. Das ist die Wüstenakazie, wo ein Bild davon ist. Mit in der Wüste, monatelang, kein Regen. Und sie blüht, beziehungsweise ist grün, weil sie bis zu 70 Meter in die Tiefe Wurzeln schlägt. In einem langen Zeitraum, in einem Prozess. Und dann geht das Zitat dort hier weiter. Er sollte bereit sein, aus der Komfortzone in einen hingebungsvollen Wachstumszyklus zu wechseln. Das hat der Nehemia vorgelebt. Und sich vom Placebo, alles ist gut, und dem Aufputschmittel, alles wird gut, verabschieden. Er wird bewegt von der Liebe zu Gott und seinem Werk. Wir singen miteinander ein Lied. Das Lied 86. Aber ich nehme an, es wird aufgebeamt. Merci vielmals.